Wenn ich jetzt fragen würde, wer kennt die Jahreslosung, wer kann sie ansagen? Wahrscheinlich die meisten. Aber eine andere Frage würde mir anliegen, viel mehr. Bei wem geht der Satz, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, so einfach runter? Wer versteht den sofort auf Anhieb? Wer stützt da nicht? Wir haben also im Familienkreis zu Hause überlegt, ist doch eine komische Form, ne? Ich glaube, und gleichzeitig im gleichen Satz sagt der Vater, ich glaube nicht, hilf meinem Unglauben. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass in einer englischen Übersetzung eine andere Fassung stand. Da stand nämlich, ich glaube, Herr, hilf mir mehr zu glauben. Und das ist mir sofort klar gewesen, wie es gemeint war. Das stützt man nicht, das versteht man. Ich habe dann mal geguckt. Es gibt eine deutsche Übersetzung, da steht es auch so. Alle anderen haben den Text, den ich vorhin gesagt habe, hilft meinem Unglauben. Und auch die anderen gängigen englischen Übersetzungen. Nur eine Ausnahme gab es also. Und die hat mir zum Thema für heute verholfen. Petrus war ja Augen- und Ohrenzeuge des Geschehens damals, als dieser Satz original gefallen ist. Die Situation war die, dass drei Jünger mit dem Herrn Jesus vom Berg kamen nach seiner Verklärung und die anderen Jünger unten derweil mit dem Vater und dem falsichtigen Sohn beschäftigt waren und diesen Dämon nicht austreiben konnte. Und dann geht der Vater zum Herrn Jesus und fragt ihn, also deine Jünger konnten das nicht, aber wenn du was kannst, vielleicht kannst du es. Und da sagt der Herr Jesus, wenn du glauben kannst. Da kommt dieser Satz her und Petrus war dabei. Und er hat das gehört und am Ende seines Lebens, in seinem letzten Brief, im zweiten Petrusbrief, glaube ich, dass er das Thema nochmal aufgreift. Ich will vorher noch schnell sagen, dass dieser zweite Petrusbrief etwa in den Jahren 64 bis 68 geschrieben ist. Petrus war zu der Zeit in Rom, dort regierten gottlose Kaiser. Es ging den Christen schlecht und sie wurden verfolgt. Wahrscheinlich hatte der Petrus seinen Märtyrertod schon vor Augen, als er diese Worte, die wir dann gleich lesen werden, schrieb. Und deshalb sind sie so letzten Worten vergleichbar, wo ein Sterbender noch einmal das ganze Gewicht reinlegt, wo er noch mal das Wesentlichste sagt mit seiner letzten Kraft. Da ist dann kein Platz mehr für irgendwelche Unterhaltungen und langen Sätze, sondern da kommt in aller Kürze nochmal das Wichtigste. Und so stelle ich mir diesen zweiten Brief des Petrus vor. Da fasst er nochmal zusammen, was sich die Gläubigen unbedingt merken und zu Herzen nehmen sollen. Also so wollen wir das hören, wie ein Teil seines Vermächtnisses, wie ein besonderes Anliegen vielleicht. Er will uns bewusst machen, wie nötig unermüdliche Anstrengungen in unserem Glaubensleben sind, um den Stand unseres Glaubens immer weiter zu verbessern. Hilf mir, mehr zu glauben. Ich lese jetzt mit uns den Text aus dem zweiten Petrusbrief und beginne im Kapitel 1 ab Vers 1 und lese bis zum Vers 11. Da heißt es, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil, in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. In dem Ausharren aber die Gottseligkeit. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Soweit unser Text für heute. Wenn wir eine Überschrift über den ganzen zweiten Petrusbrief finden müssten, dann könnte die ungefähr heißen: Der Kampf der Gläubigen in den letzten Tagen. Und auch unser Text reiht sich in diese Thematik irgendwie ein. In den wesentlichen Teilen des zweiten Briefes des Petrus geht es um das Leben der Christen in den ganz verschiedenen Schwierigkeiten und ängstigenden Erfahrungen, die besonders in der letzten Zeit auf die Christen einstürmen werden. Wenn wir jetzt den ganzen Brief lesen könnten, dann würden wir auf der einen Seite so eine pragmatischen Pseudolehrer finden, die immer nur eins zum Ziel haben, zu stören, die Christen irgendwie wegzuziehen von dem eigentlichen Glaubensinhalt und die möglichst viel Schaden verursachen wollen in der Gemeinde. Und auf der anderen Seite würden wir sehen, wie verletzlich die Gläubigen sind, wie unsicher das ganze Unternehmen Gemeinde eigentlich ist und wie angefochten gerade in der letzten Zeit. Das ist so eine Zusammenfassung, damit wir wissen, in welchen Rahmen das alles so gehört. Und ich will uns sagen, wir dürfen uns ruhig angesprochen fühlen mit der Anrede, die der Apostel Petrus über seinen zweiten Brief setzt. Er schreibt nämlich an die, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Ich habe ein bisschen gelesen, dass die drei Worte gleich kostbarer Glauben im griechischen Urtext eigentlich ein Wort sind. Und das war also schon eine stehende Redewendung mit einer festen Bedeutung. Und das bedeutete ungefähr so viel. Also es wurde angewandt für die Ausländer, die in Griechenland lebten und die die Bürgerrechte Griechenlands bekommen hatten. Das bedeutete also, dieses Wort, das hier steht, den gleich kostbaren Glauben empfangen, bedeutete, dass da Leute in die damalige Hochkultur integriert worden waren, mit gleichen Rechten, und die den eingebürtigen Griechen ebenbürtig waren und sich damit als Beschenkte fühlen durften. Denen, die einen gleich kostbaren Glauben empfangen haben, schreibt der Petrus. Und er meint uns, und er will uns sagen, dass wir den Gläubigen damals, den Aposteln, in Ehre und Vorrecht vor dem Herrn Jesus gleichgestellt sind, dass wir nicht zurückstehen, einen gleich kostbaren Glauben empfangen, so wie damals. Also wir sind gemeint, wir dürfen uns angesprochen fühlen. Und es gibt keinen Unterschied zwischen den Gläubigen aus den Nationen damals und den Gläubigen aus Israel damals und den Gläubigen aus Israel heute und den Gläubigen aus den Nationen, Völkern heute vor ihm, vor unserem Herrn. Kostbar. Ebenbürtig. Aber dann kam schon gleich das Nächste, wo ich wieder gestutzt habe und dachte, wie ist das hier? Die einen gleich kostbaren Glauben empfangen haben. Ich dachte ja immer, der Glaube ist was, was ich tun muss. Wozu ich kommen muss, irgendwann zu einer Überzeugung. Wie ist das gemeint, wenn der Petrus sagt, die ihr den gleich kostbaren Glauben empfangen habt? Nun, wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wir unsere Erfahrungen bedenken, so ganz allein unsere Sache ist der Glaube an den Herrn Jesus ja nicht. Einmal hat er Jesus gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Also, so ganz von ungefähr, mit eigener Entscheidung, ich will jetzt Christ werden. So funktioniert's nicht. Die Bibel sagt uns, dass da eine Vorbereitung gewesen ist, die wir nicht beeinflussen konnten. Dass da einer, der Vater, Gott selber, uns zu sich hingezogen hat, in uns die Bereitschaft hineingelegt hat, überhaupt erstmal über solche Dinge nachzudenken. Und dann, zum Glaubensstart überhaupt erst einmal geführt zu werden. Und so zu ihm hingezogen und so bereit gemacht, muss ich dann natürlich eine bewusste Entscheidung treffen. Aber wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, da geht's schon wieder weiter. Ich lese uns mal Lukas 10, Vers 22 vor. Da sagt der Herr Jesus, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist. Niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater und wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wem der Sohn es offenbaren will. Wir haben keine Chance, ihn zu erkennen, wenn wir ihn nicht offenbart bekommen. Bei allem guten Willen muss er wirken, dass wir überhaupt etwas von ihm erfassen und verstehen können. Also ihn erkannt zu haben, ist schon wieder nicht unser Verdienst. Und so bleibt Glaube an den Herrn Jesus eigentlich mehrheitlich unverdiente Zuwendung, Geschenk Gottes. Einzig und allein abhängig von einer Willensentscheidung von uns. Ja, ich will glauben. Das Wunder, dass das geschehen kann, tut er. Warum das alles, könnten wir uns fragen? Petrus begründet es so, in unserem Text, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Wieder liegt der Grund nicht bei uns. Der Petrus sagt nicht, naja, ihr seid so kostbar, wenn ihr verloren gehen würdet, das würde ihm wirklich leid tun. Sicher, auch was dran. Aber durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. In ihm sind eigentlich alle Ursachen und Beweggründe dafür, dass wir überhaupt mit ihm leben können in dieser Zeit. Das vielleicht zu den ersten vorangestellten Versen. Nun, damit sich mir dieser Text erschlossen hat, habe ich, wie man das manchmal so macht, weiß nicht, ob ihr das auch so macht, mal ein dickes Buch, dass man gleich mal hinten den Schluss liest und weiß, wie es ausgeht. Ich habe also den letzten Vers hergenommen von unserem gelesenen Text und habe gesagt, will mal gucken, warum denn das alles? Und siehe da, da steht in dem letzten Satz, nachdem eine ganze Liste von dem aufgezählt ist, was Glaube ausmacht, so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Darum geht's. Dort wollen wir doch alle dabei sein. Und deshalb, denke ich, wollen wir uns mit mal Konzentration diesem Text widmen. Was gehört dazu, damit uns reichlicher Eingang gewährt wird? Natürlich ist das schon wieder so eine Sache. Gibt's reichlichen Eingang? Also ich dachte immer, man kann Eingang verwehren oder man kann Eingang gewähren. Aber was stellen wir uns denn nur unter reichlich gewähren vor? Ein bisschen weiter überlegt, es ist ja schon ein Unterschied, ob ich ins Kaufhaus gehe, etwa im Kaufhof hier in der Stadt, durch den Eingang reinkomme, keiner interessiert sich für mich. Aber mir ist der Eingang natürlich nicht verwehrt worden. Da durfte ich hin und das war auch alles ganz in Ordnung. Aber als ich früher zu meinen Großeltern gefahren bin mit dem Zug, ja, da stand der Opa am Bahnhof und da hatte auch einen Handwagen mit und da konnten wir die Tasche reinlegen und der hat auf den Zug gewartet. Und dann merkte man, wenn man dann ausstieg, alles war auf das Ereignis vorbereitet. Der Besuch kommt. Ist heute nicht mehr nötig, wir fahren mit dem Auto hin, brauchen nicht mehr abgeholt zu werden. War damals anders. Das Zimmer war bereitet, vielleicht gab es sogar ein Willkommensgeschenk. Und alle waren froh, dass sie zusammen waren. Ist das etwa ein Bild für reichlichen Eingang? Auf alle Fälle wollen wir eins festhalten. So wie es im Himmel verschiedenen Lohn geben wird, wird es auch Unterschiede beim Empfang im Himmel geben. Das entnehme ich aus diesem Text. An anderer Stelle warnt Paulus mal die Korinther und sagt, wenn jemand das Werk verbrennen wird, wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, wie durchs Feuer. Also so mit fast versenkt. Mit letzter Kraft, gerade noch. Und hier schreibt Petrus, Eingang in das Reich Gottes soll euch reichlich gewährt werden. Und da stelle ich mir so einen triumphalen Einzug vor, mit weit geöffneten Toren, vielleicht mit Musik. Wenn der Apostel an den Eingang in Gottes ewiges Reich denkt, dann hat er zwei sehr unterschiedliche Tatsachen im Blick, auf die es dann ankommen wird. Und die wollen wir mal kurz bedenken. Das sind nämlich Tatsachen, die wir während unseres Erdenlebens schaffen, die zum Zeitpunkt unseres Einzugs in den Himmel erledigt sein müssen. Da kommt es dann darauf an. Die erste grundlegende Tatsache ist der göttliche Part. Und den finden wir in den Versen 3 und 4 von dem gelesenen Text. Da greift der Petrus noch einmal die Tatsache auf, die er schon im Vers 2 angesprochen hat. Und ich lese noch mal ein Stückchen. Und er schreibt, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Also das bleibt ganz klar festzustellen. Das Wesentlichste, die Grundlage zum ewigen Leben und zur Gottseligkeit und auch die Grundlage zum Wachstum im Glauben. So wie es Petrus dann in den Folgeversen erläutert, sind und bleiben Geschenk Gottes. Es ist eine zweifache Grundlage, die der Petrus hier in Vers 3 ausführt. Er spricht von seiner göttlichen Macht und Kraft, die uns alles Nötige zum Leben und zum göttlichen Wandel, so übersetzt es Martin Luther, oder zum Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott, so schreibt die NEÜ. Oder wie eben in unserem Text, das, was ich mir auch wieder nicht gleich auf den ersten Blick erschloss, deshalb die anderen Übersetzungen, zum Leben und zur Gottseligkeit gegeben hat. Also Gott hat alles in unser Leben hineingelegt. Eingeschlossen die Befähigung zum Wachstum im Glauben. Also da sind Jahre, Jahrzehnte mit Chancen zur Entwicklung von Gott her vorbereitet. Da, wo wir langlaufen in unserem Leben, da sind immer wieder Möglichkeiten zur Bewährung und zum Wachstum vorbereitet. Ich stelle mir da einen guten Lehrer vor, der seine Schüler auf ihrem Weg ganz bewusst führt, an Stellen, wo sie erleben, aha, hier kann ich was lernen. Ach, das sieht ja so aus, als wäre das für mich vorbereitet. Da hat also einer vorgedacht. Der kannte mich genau, meine Art, meine Möglichkeiten und hat dann die Bewährungsproben, die Gelegenheiten zum Wachstum in meinem Leben platziert. Um mich zu fördern, um mir zum Wachstum im Glauben zu verhelfen, um mir Möglichkeiten zu geben, etwas dazuzulegen und vorzubereiten für diesen Eingang in sein Reich hinein. Natürlich, an uns liegt es dann, die Gelegenheiten, die er in unserem Leben platziert hat, zu ergreifen und nicht eigenwillig zu sagen, merke ich schon, dass ich hier mich anders verhalten sollte, aber ich mache das nicht. Ich will das nicht. Ich will anders. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, gelangt dieser Besitz in unser Herz und kann dann zur Tat werden. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Da gibt's irgendwie einen Anstoß, wo ich mir sage, da solltest du reagieren. Vielleicht, also das sieht genauso aus, als hätte Gott die Situation für mich vorbereitet. Da ist jetzt niemand anders gefragt. Jetzt bin ich dran. Und da habe ich zwei Möglichkeiten. Da kann ich sagen, ich habe keine Zeit. Oder ich kann sagen, ja Herr, da freue ich mich, dass du das für mich gerade so bereitgelegt hast. Natürlich bleibt diese Erkenntnis bruchstückhaft. Natürlich geht vieles an uns vorbei und wir merken es nicht. Und wir haben immer nur ein schwaches Bild von Gott, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Stellt euch bitte vor, eine Unmenge von Menschen, die auf dieser Erde leben, durch die Jahrhunderte durch die Jahrtausende durch. Jeden Einzelnen hat Gott gefördert, will Gott fördern, will ihn zu sich hinziehen. Und legt die Möglichkeiten aus, dass wir sie ergreifen. Ist das nicht wunderbar? Und er will, dass wir alle diesen wunderbaren, reichen Eingang in seine Herrlichkeit bekommen. Er hat also auch in Ewigkeit das Beste mit uns vor. So, wir sind beim Vers 4, da zeigt die zweite Grundlage. durch die ihr uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt habt, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erfassen kann, was das bedeutet, Teilhaber göttlicher Natur zu sein. Wir sollen an Gottes heiligem Leben, das auf Distanz zur Sünde geht, also auf unendliche Distanz zur Sünde ist, Gott ist ja heilig und hat keine Gemeinschaft mit irgendetwas, was Sünde ist, daran sollen wir Anteil haben, bekommen. Ich glaube, das ist seine größte Verheißung. Indem wir wiederum durch seine Kraft Teilhaber der göttlichen Natur werden, können wir den Lüsten des Fleisches, den Versuchungen der Zeit, den Sünden, in die wir verstrickt werden könnten, entkommen. Mit unserer Kraft geht das nicht. Nur weil er in uns lebt, haben wir da überhaupt eine Chance. Was würde Jesus tun? Haben wir den Kindern gesagt, so ein kleines Armband, damit sie daran erinnert werden. Teilhaber der göttlichen Natur, er in uns. Durch einen anderen Status in der Welt, in der wir leben, haben wir als neuer, als Gott wiedergeborener Mensch überhaupt die Chance, die Befähigung zum Überwinden. Und nur so können wir der allgemeinen Begierde, die typisch ist in unserer Welt, überhaupt entkommen. Wenn Petrus das so sagt, dass wir Teilhaber göttlicher Natur werden, sieht er darin einen Wachstumsprozess. Endgültig werden wir das erst sein, wenn wir bei ihm sind. Noch ist diese göttliche Natur reichlich unvollendet in uns. Und wir erleben Unvollkommenheit. Aber wir haben diese größtmögliche Verheißung bereits geschenkt bekommen. Nun weiß ich nicht, wie du reagierst, wenn du ein Riesengeschenk bekommst. Nimmst du das einfach hin, bedankst dich kurz und freust dich dann und gehst deiner Wege? Oder was viel besser wäre, hat dein Dank Auswirkungen? Vielleicht auf die Beziehung zum Schenkenden? Beschäftigst du dich mit ihm? Gewinnst du ihn lieb? Erfüllst du ihm vielleicht auch einen Wunsch? Petrus hat uns zwei Geschenke vor Augen gestellt, die nicht größer sein könnten. Ich erinnere nochmal, alles zum Leben und zur Gottseligkeit gegeben und Teilhaber der göttlichen Natur werden. Dieser neue Besitz muss Auswirkungen auf unser Leben haben. Wir Menschen wissen das. Wir sichern das, was wir bekommen haben, was wir uns erarbeitet haben. Wir schließen unser Fahrrad an und stellen das neue Auto nachts in die Garage und wir schließen eine Feuerpflichtversicherung für unser Haus ab und wir pflegen unsere Freundschaften. Wir achten sorgsam darauf, dass wir das sichern, was wir uns erarbeitet haben. Und wie ist es mit dem Geschenk, das wir von Gott bekommen haben? Sollten wir da leichtfertiger damit umgehen? Petrus zeigt, wie wir dieses Geschenk sichern können. Er nennt das Berufung und Erwählung festmachen. Steht am Ende unseres Textes, Vers 10. Wir kommen jetzt zur zweiten Tatsache, die Voraussetzung für den reichlichen Eingang in den Himmel ist. Und das ist jetzt im Gegensatz zur Tatsache 1, die Gottes Part war, unsere Aufgabe. Sind ergänzende Reaktionen. Nach den Gottesgeschenken ist also jetzt nicht zurücklehnen dran und genießen, sondern wendet allen Fleiß auf, so steht es im Text. Der Zusammenhang, den Petrus hier entfaltet, da gestattet keine Passivität. Ihr seid dem Verderben gerade so entkommen. Also wenn jemand auf der Flucht ist, da geht es erstmal darum, einen größtmöglichen Abstand zwischen Verfolger und sich selber zu bringen. Da kann man nicht sagen, ah, hat mich nicht gegriffen, kann ich mich erstmal ausruhen. So ist das hier gemeint. Wenn wir uns im Bewusstsein dieses Riesengeschenkes ausruhen, werden uns die Begierden der Welt einholen, wieder einfangen. Und wir werden dieses Geschenkes verlustig gehen. Das sind ganz praktische Sachen, die Petrus uns nennt. Es klingt so wie das Erreichen immer größerer Ziele, wie ein immer weiteres Vorwärtskommen. Petrus hat geschrieben, reicht in eurem Glauben dar. Ich habe bei Arnold Fruchtenbaum nachgelesen, der hat also eine Auslegung der Petrusbriefe geschrieben. Und er schreibt dort, fügt eurem Glauben hinzu. Und er schreibt auch, dass das Wort, das im griechischen Urtext steht, irgendwie keins von beiden richtig, durch keine von beiden der Versionen wiedergegeben ist, sondern dass es eigentlich so viel heißt wie einen Chor zu versammeln. Also versammelt in eurem Glauben eine ganze Menge Zutaten, Merkmale, so wie einen Chor. Und nun wissen wir, dass ein Chor ein vielstimmiges ist, was aber am Ende harmonisch ist. Und so wollen wir das mal hören. War für mich sehr interessant, dieser Gedanke. Der Chor, den der Petrus in den Versen 5 bis 7 versammelt, besteht aus 7 Gnadenerweisen, die an uns immer ausgeprägter gefunden werden sollen. Wollen wir die 7 Dinge im Einzelnen ansehen. Reicht in eurem Glauben die Tugend dar? Die erste Stimme fängt also an zu singen. Tugend. Wir könnten auch vorbildliches Leben an dieser Stelle sagen. Werner de Boer schreibt in seiner Studienbibel von Tüchtigkeit. Also, ich denke, da sind gemeint moralische Vorbildlichkeit, ja, Mut und Fleiß. Ein Glaube, der in Verbindung mit einem vorbildlichen Leben gelebt wird, der ist durchaus vernünftig. Da spricht er auch andere an. Ist ein gutes Zeugnis. Tüchtigkeit, Tugend. Die zweite Stimme, die erkennt. Ich hatte schon davon gesprochen, dass die Erkenntnis die Ursache ist, durch die diese göttlichen Geschenke uns überhaupt bewusst werden. Aber wenn man da näher sich damit befasst, dann stellt man fest, dass der Begriff so viel wie Einsicht und Verständnis meint. Ich erinnere an den ersten Petrusbrief, da schreibt er mal, ihr Männer wohnt mit Einsicht bei euren Frauen. Ich erinnere an den Baum der Erkenntnis im Paradies, der den Menschen die Möglichkeit gab, überhaupt erstmal zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und ich denke, wir dürfen daraus entnehmen, Christen sollen ein Urteilsvermögen entwickeln, welches das ihrer weltlichen Zeitgenossen übersteigt. Wir können ruhig unwissend sein in Bezug auf die Gepflogenheiten der Welt, auf die Tricks und Taktiken, die in unserer Zeit immer mehr uns irgendwie vor Augen geführt werden, unter denen wir auch gelegentlich leiden. Wenn man da nicht mithalten kann, ist es nicht so schlimm. Aber wir sollten uns unbedingt, oder wir sollten uns nicht leisten, unwissend zu sein in Bezug auf die Wege Gottes in unserem Leben. In Bezug auf das Ziel, wo er uns hinhaben will. Dieses Unwissen wäre für uns schädlich. Die Einsicht in seine Wege, die ist unentbehrlich. Und ich denke, dass es nicht unbedingt intellektuelle Errungenschaften sind, die mit Einsicht gemeint sind, sondern dass es das ist, was uns der Heilige Geist vermittelt. Natürlich auch nicht so ohne weiteres, sondern immer dann, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Dann werden wir unterwiesen in den Dingen, die ihn betreffen, aber auch in den Dingen, die unser Leben betreffen. Paulus betet an einer anderen Stelle, dass eure oder unsere Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. So, ich komme zur dritten Stimme. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. Hier könnten wir von Selbstbeherrschung sprechen, von dem disziplinierten Maßhalten und Kontrollieren in allen Dingen, in allen Lebensbereichen. Umfassende Selbstzucht ist nötig, um den Verlockungen der Welt zu begegnen. Immer mehr. Wir müssen unsere Sinne vom Bösen fernhalten. Der Psalmist sagt mal, wende meine Augen ab, dass sie Eitles nicht sehen. Wir müssen auch unsere Ohren gelegentlich verschließen. Wir müssen unsere Zungen zügeln. Nicht einmal unsere Füße sollen den Weg der Sünder betreten. Wir müssen unseren ganzen Körper kontrollieren. Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. Werner de Boer schreibt an dieser Stelle von Tragkraft. In jedem echten Glaubensleben gibt es Anfechtungen. Gibt es die Frage, warum tue ich mir das an? Ist's das wert? Kann man sich nicht mal abducken? Muss ich immer als Christ dagegen halten? Wir könnten Ausharren auch mit Geduld übersetzen. Manchmal sind da die Anfechtungen langwierig. Sie gehen unter die Haut. Widerspruch, Spott, lässt doch niemand von uns kalt. Der griechische Begriff meint so viel wie standhalten, was auch kommt. Ich erinnere an Hebräer 12. Lasst auch uns, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und diese leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ausharren, Ausdauer. Und im Vers 2 wird dann vom Herrn Jesus gesprochen, der das Kreuz erduldete, mit Geduld dort blieb, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Solche Art Geduld steht unseren Wünschen entgegen. Aber die kann um des Herrn willen Nachteile einstecken. Und die gibt unserem Glaubensleben Festigkeit. Im Ausharren aber die Gottseligkeit. Hatte vorhin schon gesagt, dass das so viel wie göttlicher Wandel ist oder ein Leben in liebevoller Ehrfurcht. Der Glaubende wird Ehrfurcht in geistlichen Dingen haben. Da wird's für Witze über Gott und heilige Dinge sehr eng. Die große Ehrfurcht vor Gott ruft das Verlangen hervor, ihm immer ähnlicher zu werden. So, diese bisher genannten 5 Tugenden oder Merkmale beziehen sich auf das innere Leben des Gläubigen, auf seine Beziehung zu Gott. Die beiden, die noch kommen, eher auf das Verhältnis zu anderen. Die 6. Stimme in der Gottseligkeit, aber die Bruderliebe, brüderliche Liebe oder Brüderlichkeit, wie andere übersetzen, meint die engagierte, die praktische Sorge für Menschen, weil sie Geschwister sind, weil sie mit uns glauben. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner, schreibt Johannes. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Logisch, ne? Es geht eindeutig beim Punkt Bruderliebe um die Beziehung zu anderen Gläubigen. Sie soll von Freundlichkeit, von Zuneigung, von gegenseitigem Erzeigen, von allgemeiner Güte und Liebe gekennzeichnet sein. So wie es üblich ist zwischen Angehörigen innerhalb einer Familie. Ich erinnere an Abrahams Rat, den Hirten, seinen Hirten gegenüber, hat er gesagt, lass doch keinen Streit sein zwischen euch und den Hirten vom Lot. Wir sind doch Brüder. Das wäre doch mal eine Begründung, Streit zu begraben. So wird uns das zum Vorbild bei auftretenden Differenzen. Es ist ein Merkmal unseres Glaubens. Petrus schreibt, es ist doch nicht von mir erfunden. Ihr habt der Wahrheit gehorcht und euch dadurch gereinigt, sodass ihr jetzt zu aufrichtiger, geschwisterlicher Liebe fähig seid. Bleibt nun auch dabei, euch gegenseitig mit reinem Herzen zu lieben. 1. Petrus 1, Vers 22. Es gibt eine Familienbeziehung im Geistlichen, die stärker ist als die Familienbeziehung im Irdischen. Sie beginnt mit der Liebe des Vaters, ausgegossen auf jedes Familienmitglied und ist dann kennzeichnend für die ganze Familie. Soll kennzeichnend sein für die ganze Familie der Gläubigen. Die letzte Stimme im Chor, in der Bruderliebe, aber die Liebe. Hier ist die Rede eindeutig von Agape, von dieser Gottesliebe, von der Liebe, die sich verschenkt, die sich verströmt, ohne Gegenliebe zu erwarten. Es ist die Liebe, die die Schuld anderer bezahlt, die sogar in der Lage ist, die Feinde zu lieben. Wir sind auf dem Höhepunkt, auf der maximalen Ausbildung des Glaubens angekommen. Einige Ergebnisse. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Stillstand ist Rückgang, das wissen wir. Trägheit ist die Gefahr, weniger Frucht zu haben. Wenn wir uns im Glauben entwickeln, dann wird das wahrgenommen werden. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen vorigen Sünden vergessen. Ein Mangel an geistlichem Wachstum führt dazu, dass wir die Reinigung von unseren Sünden vergessen. Aber wo der richtige Blick auf die Geschenke Gottes da ist keine Blindheit da. Da sieht man nicht nur den Splitter im Auge des Bruders, sondern auch den Balken im eigenen Auge. Schon wir Menschen legen doch Wert darauf, dass der andere nicht vergisst, was wir ihm Gutes getan haben. Gott ist da nicht anders. Gottes Geschenk der Reinigung von unseren Sünden überstieg alle unsere Möglichkeiten. Das wollen wir nie als Selbstverständlichkeit hinnehmen und erst recht nicht vergessen. Von dem Sicherungseffekt, den diese Entwicklung hat, habe ich vorhin schon gesprochen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Ein Glaube, der sich entwickelt, der wächst, der festigt unsere Berufung und Erwählung. Der wirkt dem Straucheln entgegen. So ein Leben führt uns näher zu ihm. Es schützt uns vor den Versuchungen des Teufels. Mit dem Vers 11 kehren wir zum Anfangsgedanken zurück. So wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagen wir. Wir können nichts mitnehmen. Nicht ganz. Was für die Güter der Welt gilt, ist für das, was wir zu Lebzeiten getan haben, nicht anwendbar. Offenbarung 14, Vers 3, 13. Letzter Satz. Ja, spricht der Geist. Sie ruhen von ihren Mühen und gemeint sind die, die Toten, die im Herrn gestorben sind. Denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wir werden in der Herrlichkeit mit dem Ergebnis unseres Lebens konfrontiert werden. Und dieses Ergebnis wird Auswirkungen haben, eine Ewigkeit lang. Dass mich niemand falsch versteht. Die Tatsache des Eingangs in sein Reich, die steht nicht zur Disposition. Aber die Art unseres Eingangs, die können wir beeinflussen. Die kann mit viel Frucht aus einem aktiven und gehorsamen Glaubensleben beeinflusst werden. Und einen Lohn erreichen, den wir in Ewigkeit nicht verlieren werden. Also wir haben gesehen, unser Christenleben vollzieht sich nicht einfach von selbst. Da ist unser entschlossener Einsatz nötig. Unser Wachstum als Heilige ist in diesem Leben wichtig und noch wichtiger in dem zukünftigen. Auf die Gabe Gottes muss unser Einsatz folgen, unser Fleiß. Danach erfolgt der Lohn. Im Gegensatz zu all unseren Herrschaftsformen, zu allen gängigen Vergeltungen und Löhnen, die wir kennen, ist sein Reich unvergänglich und sein Lohn ebenso. Dass wir das bedenken, dazu segne der Herr sein Wort an uns.